Das ist richtig schlimm. Wow.
Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zur 60. Ausgabe vom Counterclockwise Podcast. Mein Name ist Daniel, ich habe am Montag vor 2 Tagen meine 2. Impfung bekommen, warte immer noch auf meine Superkräfte und an meiner Seite befindet sich David. Hallo, wie geht's dir?
Hallo Daniel, mir geht's gut. Ich weiß tatsächlich meinen 2. Impftermin noch nicht. Bei mir wird's weiter in Astra bleiben, weil ich mich dafür entschieden habe, dass dort die Lage dort besser gesichert ist, was die weitere Wirkung angeht. Und du Schwein bist vor mir fertig gewesen, obwohl ich früher Impfstoff bekommen habe. Das ist absolut unfair, deine Ungerechtigkeit. Und ich glaube, wir müssen da nochmal bei den Genfer Konventionen nachgucken, ob das so gerecht ist.
Ja, aber ich denke, es ist doch auch irgendwie eine krasse und luxuriöse Situation, dass du dir das aussuchen konntest quasi.
Naja, als Zweit ist es ja immer noch so, dass das eigentlich gar nicht für meine Altersgruppe freigegeben ist, ne?
Ja.
Und dementsprechend konnte ich mich da frei für entscheiden, ich konnte mir aussuchen, was ich nehme als Zweitimpfstoff, eben aufgrund dieser Tatsache.
Ja, geil. Ja, ich war vor dir fertig, ich habe später angefangen, das stimmt, aber das liegt ja auch einfach daran, dass bei den unterschiedlichen Stoffen die Dauer, die man warten soll, bis zum zweiten unterschiedlich ist, ne?
Das ist korrekt.
Ja. Ja, und die 6 Wochen haben sich schon lange angefühlt, aber es fühlt sich ja irgendwie geil an, dann jetzt quasi fertig zu sein und in knapp 2 Wochen dann wieder, weiß ich nicht, zum Beispiel irgendwie soziale Kontakte einigermaßen unterhalten zu können und so.
Ja.
Zumindest mit anderen geimpften Menschen. Und ich habe was ganz, ganz Krasses, David. Ich habe für Samstag einen Tisch in einem Restaurant reserviert.
Das heißt, du gehst nach Münster oder was?
Nee, nach Essen.
Das geht da schon?
Das geht da schon. Die Außengastronomie, die darf ja aufmachen, wenn es eine Woche lang unter 100 ist oder so. Und das ist da der Fall. Und wir hoffen das Beste, dass sich das jetzt in den nächsten Tagen auch nicht ändert. Aber ist ja gerade auch irgendwie deutlich unter 100, fast überall. Und dementsprechend,
echt?
Ja, 75.
Okay, krass. Ich glaube, bei meiner Stadt ist es noch ein bisschen anders. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt.
Ach krass, ja, aber es fühlt sich halt absolut absurd und faszinierend an und so ein bisschen verboten, aber auf eine geile Art, halt ins Restaurant zu gehen, so, und ne, generell einfach mal wegzugehen und einfach mal was anderes zu sehen nach dieser ganzen Zeit, es fühlt sich halt wie ein totales Privileg an.
Ja, mal ganz davon abgesehen, dass wir zu der Zeit letztes Jahr eine Inzidenz von über 30 hatten und noch alles zu war.
Ja, das stimmt. Ja, ich meine, wir gucken, wie sich das weiterentwickelt und ob wir schon auf dem Weg auf dem finalen Weg der Besserung sind, das weiß ja auch keiner und das darf auch gerne noch angezweifelt werden. Aber auf jeden Fall damit, dass irgendwie immer mehr Leute geimpft werden und so weiter, ist das doch schon mal ein guter Schritt.
Ja, das auf jeden Fall. Ich habe mir jetzt auch tatsächlich das erste Mal, seitdem es den Podcast gibt, das Corona-Update mal angehört.
Aha, okay. Die aktuelle Folge dann?
Ja, Folge 88.
deshalb. Okay. Einfach nur, weil es deine Lieblingszahl war.
Genau. Aber tatsächlich, weil es da, also ich glaube, es wird damit geworben, dass es ein paar gute Nachrichten gibt und die gab es da auch so ziemlich. Also es sieht wohl danach aus, als wenn wir jetzt das Impfpensum beibehalten, dass alles nicht allzu sehr noch weiter gegen die Wand gefahren wird.
Mhm. Ja. Ja, das bleibt zu hoffen, ne? Und ja, keine Ahnung. Also ich habe auch heute irgendwie beim Deutschlandfunk oder so gehört, beziehungsweise gesehen, dass darüber gesprochen wurde, wie weit zurück Deutschland mal wieder beim Thema Digitalisierung ist, während zum Beispiel andere Länder schon sehr weit sind, was den digitalen Impfpass und solche Sachen angeht und auch die digitale Nachverfolgung zur einfach Unterstützung der Pandemieeindämmung und so weiter, während andere EU-Länder auch schon viel gemacht haben und viel Fortschritt gemacht haben, ist Deutschland halt noch richtig weit hinten.
Ja gut, aber das ist jetzt ja nichts Neues. Also
Nee, das ist überhaupt nichts Neues. Das ist ja auch witzig, dass wir zum Beispiel in Deutschland so unfassbar schlechtes Internet haben, dass wir irgendwie in nur erst in ganz wenigen Regionen Glasfaser haben, dass wir bis vor kurzem noch richtig viel Kohle für Roaming bezahlen mussten und all solche Sachen. Also das ist ja wirklich, ne, das ist in den USA, haben SMS und so weiter, haben schon vor Jahrzehnten quasi nichts gekostet, während wir uns die, als ich mein erstes Handy hatte, noch jede SMS irgendwie vom Munde absparen mussten quasi, war das in anderen Ländern schon längst gar kein Thema. So in, weiß ich nicht, in Osteuropa, in Bulgarien und Rumänien und so weiter sind die besser vernetzt als wir hier im Industrie- und Wissenschaftsland Deutschland.
Ja, bedank dich mal bei Dr. Helmut Kohl.
Stimmt, der Dr. Helmut Kohl, ey. Das ist doch, du bist doch auch noch mit Dr. Helmut Kohl aufgewachsen, oder?
Ja, das heißt aufgewachsen, also der war halt noch an der Macht, als ich aufgewachsen bin, aber ich habe davon nicht sonderlich viel mitbekommen, außerhalb von irgendwelchen Quatschsachen, die ich mal gesehen habe, wo Politiker auch mal dargestellt wurden.
Ja, ja, so der war ja beliebtes Ziel bei Satire und so weiter.
Zurecht.
Ja, nee, aber weil der hat ja, wie lange hat er regiert? Auch 16 Jahre oder so, wenn nicht sogar mehr?
Nee, ich glaube, das waren das nicht nur 8 oder allerhöchstens 12?
Ach krass. Ah, dafür hat er aber einiges sich auf die Tafel geschrieben. Naja, auf jeden Fall, als ich halt klein war, war der halt noch Kanzler. Und dann kam aber auch schon bald Herr Schröder. Aber ja, also Helmut Kohl, das war eine ganz andere Zeit. Helmut Kohl und Gerhard Schröder, das waren noch Männer. Das war noch Deutschland.
Ja. Jetzt ist der eine tot und der andere liegt an der russischen Gasader.
Das ist auch geil. Ist mir letztens auch erst klar geworden, dass für viele, viele Politiker, also jetzt, wenn du es bis zum Bundeskanzler schaffst oder Bundeskanzlerin nicht unbedingt, aber dass ansonsten für viele Politiker ja so eine Politikkarriere ja einfach nur so die, das Sprungbrett ist für eine wirklich lohnenswerte Karriere in der Wirtschaft.
Manchmal ist das sogar noch nicht mal ein Sprungbrett, sondern wird nebenher betrieben.
Manchmal passiert das auch gleichzeitig, ja.
Ja.
Ja gut, aber wir wollen ja jetzt auch keine unangenehmen Fragen aufwerfen hier, ne?
Ja, wieso, also die Fragen lassen sich auch nicht eindeutig beantworten. Also teilweise gibt's ja auch Interessen, und da wir halt kein vernünftiges Lobbyregister in Deutschland haben, immer noch nicht, weiß man halt auch nicht, welche Interessen da in welche Taschen spielen und so weiter.
Ja. Ach ja, ey, ich habe mich im letzten Jahr so viel über so einen Kram aufgeregt, weil ich finde, dass die ganze Situation, dieser Ausnahmezustand, solche Dinge wie das, was du gerade benannt hast und andere merkwürdige Prioritäten in diesem Land, aber auch insgesamt an vielen Orten auf der Welt noch mal viel deutlicher gemacht haben. Aber irgendwann bringt's halt auch nichts mehr, sich darüber aufzuregen, ne?
Man kann halt nur da sein Kreuz setzen, wo man meint, dass es noch einigermaßen das geringste Übel ist, aber mehr kann man auch nicht machen als dummer Bürger. Und vielleicht mal ein bisschen auf die Straße gehen, wenn die Lage mal wieder ein bisschen besser ist, sag ich mal so.
Ja, so ist das. Aber jetzt mal im Ernst, David, wann kommen denn die Superkräfte nach der zweiten Impfung?
Ich habe keine Ahnung, 14 Tage angeblich. Nennen sich Antikörper im Blut.
Geil.
Wenn du Glück hast.
Kann man sich das dann aussuchen, welche Superkraft man bekommt, oder?
Nö, es ist wie das Leben selbst, es ist ein reines Glücksspiel. Das heißt, eventuell ist deine Superkraft einfach, du bekommst 2 Jahre später den Krebs.
Scheiße. Ja, ich weiß nicht, ey. Was ist denn, Fliegen wäre ganz cool, glaube ich.
Ja, weiß ich nicht. Fliegen ist, finde ich, sehr überbewertet. Ich weiß nicht, warum Leute fliegen wollen als Superkraft. Das ist,
nein.
Ich meine, gut, ich rede auch hier als Person, die Höhenangst hat und generell Angst vor Kontrollverlusten, und das Schlimmste wäre für mich einfach abzuheben und nicht zu wissen, wie das alles bis ins kleinste Detail funktioniert. Mhm. Aber ja, Fliegen ist halt wirklich so meh. Ui, du kannst fliegen, eieiei, ist ja toll. Dann flieg mal schön in die Turbine rein.
Freiheit und so. Ja gut, sonst hätte ich dir vorgeschlagen, mal Fallschirm zu springen oder so. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Aber ich glaube, das kommt dem so noch am nächsten. Wobei es gibt auch so verrückte Leute, die wirklich mit so, also ohne Fallschirm, aber mit so Anzügen, die so quasi so leichte Flughäute haben, wie so ein Flughund. Genau, dann damit irgendwo runterspringen und dann quasi, wenn sie Glück haben, sich im letzten Moment fangen, bevor sie auf den Boden aufschlagen und dann die Kurve noch kriegen oder halt auch öfters mal sterben.
Ja, leben und nicht mehr leben, oder wie heißt das Sprichwort?
Ich glaube, das Sprichwort hast du gerade erfunden, aber es trifft auf jeden Fall ganz gut zu.
Ja. Naja. Ach ja.
Ansonsten irgendwie, weiß ich nicht, so halbmäßig sich verwandeln und dann super stark sein?
Ja, warum denn eigentlich verwandeln? Du kannst auch so einfach super stark sein. Also das
so Captain America Style.
Ja, so ein bisschen. So Super Soldaten-Serum. Was ja. Lustigerweise SSS ist.
Aber das ist, nee, das war im Bürgerkrieg, wurde der gebaut, ne? Im amerikanischen Bürgerkrieg.
Nee, der wurde im Zweiten Weltkrieg gebaut.
Ah, ja krass, ja, dann passt das doch sogar.
Der hat ja gegen den Red Skull gekämpft, der quasi, der auch Nazi war und auf Adolf Hitlers Seite war und einen roten Schädel hatte aus Gründen, die, glaube ich, die ja jeder Comic anders auslegt.
Aber war der gleiche Dude, ich bin da ja sehr ungebildet, aber ich habe Wonder Woman gesehen, den ersten Film, den neuen.
Und ja, aber die
hat
Daniel,
das war doch auch bei den Nazis und da hat die doch auch gegen irgendwie so einen Dude gekämpft, war das der gleiche?
Erstens, Daniel, Wonder Woman ist DC und nicht Marvel. Zweitens, okay, war es bei Wonder Woman der Erste Weltkrieg. Und drittens, deswegen können die gar nicht gegeneinander gekämpft haben. Und es war bei Wonder Woman auch Ares, der Gott des Krieges, gegen den sie gekämpft hat am Ende.
Ja, nein, es war schon, aber ich hatte das so verstanden, dass irgendwie von irgendeinem bösen Nazi Ares dann Besitz ergriffen hatte oder dass es eine Metapher war oder sowas.
Nö. Außerdem war er ja ein Brite in dem Film und kein Nazi. Also beziehungsweise Nazis gab es ja in dem Punkt auch noch nicht, weil es war der Erste Weltkrieg. Das war ja vor den Nationalsozialisten.
Aber okay, dann habe ich da. Aber die haben doch mit deutschem Akzent. Das war da so ein deutscher Wissenschaftler. Ich bin mir sicher, dass der mit deutschem Akzent geredet hat.
Nee, das war ein Brite, Daniel. Das war ein Brite mit Schnauzbart.
Nee, der Brite mit Schnauzbart war ihr Buddy.
Ja, aber der Buddy war doch am Ende der Böse. Okay, Spoiler für Wonder Woman, falls den noch keiner gesehen hat. Aber es stellt sich am Ende heraus, dass er der Bösewicht ist.
Ja, bin ich so doof? Der war dann. Ja, war der der Bösewicht?
Ja.
Warte, ich bin jetzt mal auf der Wikipedia-Seite.
Also, sie hat gegen einen Deutschen gekämpft, ja. Und es wurde auch in dem Film die ganze Zeit so aufgebaut, als wäre er der Böse, der bekämpft werden muss, damit der Krieg aufhört. Aber das hat sich dann so als Red Herring halt rausgestellt, also als Falschannahme.
Okay, da siehst du mal, ey, bei mir ist es echt so, ich gucke so einen Film und dann habe ich den eine halbe Stunde später, habe ich alles wieder vergessen.
Goldfischgehirn.
Wirklich? Also so geht's mir aber wirklich hauptsächlich bei Filmen, ja, bei Büchern eigentlich auch, die ich lese. So geht's mir bei allen Dingen, die ich in irgendeiner Form konsumiere, bei Entertainment generell. Ja, vielleicht ist das, sollte mir das zu bedenken geben.
Oh, so eine dezente Tatrigkeit ist, glaube ich, jetzt nicht so das Beste in deinem Alter.
Boah, ich habe letztens gehört, dass die ersten Zeichen von Demenz sich schon ab 30 zeigen. Also es gibt ja Menschen, die kriegen das und Menschen, die kriegen das nicht. Das ist genetisch angelegt und das kann man halt sogar auch überprüfen lassen, quasi, ob man die Anlage dazu hat. Aber bei denen, die halt die Anlage haben, und wo bricht das dann schon ab 30 aus?
Ja, Daniel, also ich will dir keine Angst machen, aber ich würde da eventuell mal beim Onkel Doktor in den Kopf gucken lassen.
Boah, ich weiß es nicht. Jetzt mal ganz im Ernst, ne? Und da sind wir endlich mal wieder bei einer tiefgründigen, weiß ich nicht, philosophischen, aber auf jeden Fall persönlichen Frage. Du kannst nicht nur die Anlagen für Alzheimer, sondern noch die Anlagen für ganz viele andere Krankheiten kannst du halt durch so einen Gentest überprüfen lassen. Und dann wüsste ich jetzt mit irgendwie 34 Jahren, ob ich die Anlagen für Alzheimer habe und dann ungefähr auch, ich glaube, man kann sogar gucken, wie stark die sind. Und dann zum Beispiel wüsste ich jetzt, dass ich eine 70-prozentige Wahrscheinlichkeit habe, an Alzheimer zu erkranken. Aber will ich das wissen? Also ich würde mich natürlich total freuen, wenn ich den Test mache und dabei kommt raus, dass ich das nicht habe und dass ich safe bin. Aber wenn ich das jetzt wüsste, weiß ich nicht. Ich habe so schon wirklich eine irrationale Angst vorm Altwerden. Ich glaube, das würde mich kein bisschen glücklich machen, ey.
Daniel, sieh es so, wenn du das Ergebnis hast, hast du es 20 Sekunden danach eh vergessen.
Oh Gott, ja. Nee, aber jetzt mal im Ernst, würdest du das wissen wollen?
Also ich meine, es gibt ja auch diverse Faktoren, die damit reinspielen und die man bestimmt auch beeinflussen kann so ein bisschen. Also die Prozentzahl wird wahrscheinlich fest durch die Genetik festgelegt sein. Du kannst ja durch deinen Lebensstil natürlich auch so kleine Schrauben drehen, so dass es eventuell erst später auftritt oder vielleicht auch nicht so heftig oder sonstiges, indem du irgendwas an deiner Ernährung und deiner Lebensweise sonst was umstellst. Und dementsprechend würde ich dann halt schon gerne wissen, was ich tun müsste, damit das, oder ob ich was tun muss, damit das sich nicht unbedingt so stark oder so schnell einstellt und ich noch relativ lange gut leben kann.
Wobei bei Demenz, Alzheimer, da sind die Sachen, die du machen kannst, um das zu verhindern, sind wirklich stark begrenzt. Und im Idealfall verschiebst du es halt ein bisschen nach hinten.
Ja, ist so gut.
Oder sorgst dafür, dass die Kurve ein bisschen flacher ist, in der das dann schlimmer wird. Aber das, also so wirklich verhindern oder so kann man das nicht.
Nein, du kannst den Tod ja auch nicht verhindern, aber du stellst dich ja nicht vor den Bus, sondern steigst vorne im Bus ein, damit du ein bisschen länger lebst. Und das geht ja in eine ähnliche Richtung.
Boah, ich hätte gern deine positive Einstellung, ja. Ich denke da nochmal drüber nach. Ich denke, ja, also in dem Sinne, was heißt, ja, eigentlich schon, oder? Du willst es nicht zugeben, aber eigentlich ist das schon eine sehr positive Einstellung.
Ich komme nicht darauf klar, dass mich Leute positiv nennen. Das ist halt das Problem. Weil
das passt nicht in dein Selbstbild.
Ja, das passt vor. Also das kriege ich so selten gesagt, dass ich glaube, dass es eine Lüge ist.
Nee, aber du hast in diesem Podcast schon an sehr vielen Stellen bewiesen, dass du von uns beiden derjenige mit dem, weiß ich nicht, positiveren Blick auf die Welt bist. Also natürlich bist du auch oft ein zynischer Bastard, aber was solche Sachen angeht, ne, wenn du dann echt sagst, ja, ist doch gut, wenn ich das weiß, dann kann ich das ein bisschen nach hinten schieben, während ich mir dann denke, fuck, dann kann ich ja jetzt direkt auch irgendwie von der Brücke springen oder so. Ja.
Ich meine, im Idealfall kriegst du vorher gesagt, ja, hier, das geht in 3 Jahren los und dann kannst du immer noch von der Brücke springen, wenn es soweit ist.
Ja, das stimmt, das wäre natürlich cool, aber wie gesagt, ne, die ersten Zeichen davon treten schon relativ früh auf und es wird dann irgendwie immer schlimmer. Also ich bin da auch so ein bisschen drin in dem Thema, weil eine gute Bekannte irgendwie das schon eine Weile hat und bei der das dann immer schlimmer wurde und die jetzt vor ganz kurzer Zeit, irgendwie vor 2 Wochen oder so, dann ins Heim gekommen ist, weil die halt gar nicht mehr alleine klarkam und auch mit Unterstützung ihres Ehemanns nicht mehr klarkam.
Okay, ich dachte gerade, das wäre so eine in unserem Alter gewesen, aber je mehr du dann gesagt hast, fiel mir dann auf, ja, okay, das ist dann vielleicht doch im höheren Alter gewesen.
Nee, die ist schon Mitte 60 oder so.
Ja gut, ist aber trotzdem schon ein recht frühes Alter dafür, oder?
Ja, soweit ich das weiß schon, ja.
Ist auf jeden Fall krass, also ich finde, das ist halt, ich weiß nicht, weil im Endeffekt weißt du ja nicht, wie viel die Person letztendlich von all dem noch mitbekommt. Und das, finde ich, ist halt das Schwierigste an solchen, oder das Perfide an solchen Krankheiten, weil ich weiß nicht, weil wenn man es nicht mitbekommt, dann kann es einem ja auch scheißegal sein. Es ist halt scheiße für die Leute, die sich dann um einen kümmern müssen, klar, aber im Endeffekt, man selber bemerkt ja nicht, wie man immer mehr zerfällt und das ist ja dann irgendwie auch okay, aber wenn das dann einen frustriert und man dann auch aktiv mitbekommt, dass man immer mehr abbaut, stelle ich mir das auch sehr schwierig vor, also ich weiß nicht.
Und ich glaube, letzteres ist halt schon oft der Fall. Also ich habe ja, ne, mein Zivildienst im Altenheim gemacht und da waren natürlich auch viele Menschen mit Demenz. Und da ist es schon so, dass man irgendwie je nachdem, wie weit es fortgeschritten ist, aber schon auch klare Momente hat, wo man sich dann wirklich drüber ärgert oder drüber traurig ist oder so, wie wenig man noch kann oder wie viel man eben nicht mehr kann. Und dann auch, was irgendwie schlimm ist, das ist ja oft so, dass so Leute dann sich nicht dran erinnern, zum Beispiel, dass der Partner irgendwann gestorben ist und dann, oder die eigenen Eltern oder so. und dann quasi ihre Tage damit verbringen, darauf zu warten und sich darauf zu freuen, dass sie bald von ihrem Partner oder ihrer Mutter oder so besucht werden. Und dann aber manchmal in diesen lichten Momenten ihnen halt klar wird, dass die Person lange tot ist und sie nicht mehr besuchen wird.
Ja, komm, also ich glaube, da gibt's auch noch einen Unterschied zwischen Alzheimer und Demenz, weil ich glaube, bei einem von beiden finden diese klaren Momente gar nicht mehr statt. Ich meine bei Alzheimer, aber nagel mich da jetzt auch nicht drauf fest.
Ja, das mag sein. Das ist auch ein sehr deprimierendes Thema übrigens.
Ich habe nicht damit angefangen.
Nein, aber ehrlich gesagt, das Wetter ist gerade auch, selbst das Wetter, so dieses, das safe Gesprächsthema für alle flüchtigen Bekannten und auch alle besseren Bekanntschaften, selbst das ist gerade so extrem deprimierend, dass man da nicht drüber sprechen kann.
Ja, da hast du nicht ganz unrecht.
Ja, aber das ist eigentlich, haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen, ne? Da habe ich ja schon, deshalb trug die Folge ja auch den Titel, ich finde es nicht okay, weil ich das Wetter nicht okay fand. Und ich muss immer noch sagen, ich finde es immer noch kein bisschen okay.
Ja, aber das ist die Welt, in der wir jetzt leben, Daniel.
Ja, okay, jetzt, ich nehme das mit der positiven Einstellung zurück.
Nein, aber was, also jetzt mal ohne Scheiß, das ist das, was aufgebaut wurde, wir haben jetzt immer krassere Wetterextreme und der Igel wohnt jetzt hier.
Der Igel wohnt jetzt hier, so ist es. Ja, naja, aber ich freue mich schon richtig auf den Sommer auf jeden Fall. Ich weiß, dass es bei dir nicht so sehr der Fall ist, ne?
Ja, Alter, ich habe keinen Bock auf 40 Grad. Meinetwegen kannst du den ganzen Sommer durchschütten, damit es halt einigermaßen bei 28 oder so bleibt. Aber dann wird es auch einfach nur schwül und auch scheiße.
Ja, ja. Oh Gott, ey. Ja. Ja, vielleicht freue ich mich auch einfach nur darauf, frei zu haben und weniger darauf zu schwitzen. Nee, ich glaube, bei mir ist es eher so, ich freue mich dann immer, das ist auch so ein bisschen so pervers, ne? Ich freue mich dann immer darauf, dass es sonnig wird und das Wetter geil ist und so weiter. Aber dann fängt's halt an und dann ballert so richtig und dann denke ich mir, boah, scheiße, eigentlich könnte es gerade auch 10 Grad kälter sein. Also so richtig perfekt wird es auch nicht. Und ich glaube, das ist eine Metapher fürs Leben.
Dass man sich ist eine Metapher für Sommer in Deutschland einfach. Ist so richtig perfekt wird's nie.
Ja. Ja, aber auch für viele andere Dinge, ne? Weiß ich nicht, es gibt ja so dieses Klischee vom deutschen Familienurlaub. Und so wie ich das mitbekomme bei vielen, bei mir gab's sowas ja nicht, aber so wie ich das bei ganz vielen anderen Leuten mitbekomme, ist es halt oft dann doch mehr Stress, als dass es irgendwie Entspannung ist oder so. Aber trotzdem arbeitet man irgendwie das ganze Jahr darauf hin und denkt sich so, nee, ich mache jetzt die Überstunde noch, damit wir dann schön, weiß ich nicht, nach Fuerteventura fliegen können oder so.
Man hat ja sonst nichts.
Mhm. Ja. Boah. Man hat ja sonst nicht, also ja, wenn man irgendwie so im Familienleben drin steckt und so weiter, dann ist ja wirklich, ist ja noch arbeiten und dann dafür sorgen, dass zu Hause alles läuft und dann freut man sich halt auf den Urlaub.
Ach so, ich dachte, du wolltest gerade sagen Ruhestand oder Tod.
Und dann stirbt man irgendwann. Also man wischt halt die Kacke von den Kindern weg und dann bezahlt man deren Klassenfahrten und den Führerschein und dann stirbt man irgendwann.
Ja, so ist es halt. Und deswegen kriege ich keine Kinder. Also ich sowieso nicht, aber...
Ja, habe ich tatsächlich letztens eine interessante Diskussion mit Freunden angestoßen. Ein paar von denen auch Kinder haben tatsächlich.
Und warum habt ihr euer Leben zerstört? Ihr seid doch bescheuert.
Ja, das so in der Art, also da habe ich natürlich nicht so ausgedrückt, aber so fühlt sich das dann ein bisschen an für mich, wenn ich dran denke. Aber die sagen halt, also die sind ja auch nicht doof und die sind ja auch nicht völlig unreflektiert. Und die sagen halt, das ist halt etwas, was man, wenn man nicht selber in der Situation ist, ein eigenes Kind zu haben, was man halt überhaupt nicht nachvollziehen kann. Und dass es einen so glücklich macht, dieses Kind aufwachsen und lachen zu sehen und irgendwie, wie das seine ersten Schritte macht und wie das anfängt zu reden und dieser ganze triviale, langweilige Quatsch. Aber dass das einen dann halt, wenn man selbst der Erschaffer dieses kleinen Wesens ist, dass es einen so sehr begeistert und so glücklich macht und dem Leben halt wirklich einen Sinn gibt. So etwas, wo andere Leute ja oft vergeblich nachsuchen oder dessen Abwesenheit sie betrauern. Aber das ist dann, ja, das ist wirklich so, etwas, das gibt dem Leben einen Sinn. Das gibt einem das Gefühl, die Tatsache, dass ich auf dieser Welt existiere, hat sich gelohnt und hat einen tieferen Sinn. Das ist nicht nur irgendwie im besten Falle Hedonismus und im schlimmsten Fall, ich verbrauche noch ein bisschen oder produziere noch ein bisschen CO2, damit das Wetter noch beschissener wird, sondern das ist dann wirklich, ja, war gut, dass ich hier war und war gut, dass ich diesen kleinen Menschen großgezogen habe.
Also streng genommen produzierst du das Kind noch mehr CO2.
Richtig. War doch auch, hab ich letztens auch da irgendwo gehört, dass das Umweltschädlichste, was du machen kannst, ist ein Kind in die Welt setzen.
Ja, guck mal. Also, da haben wir schon den Kern des Problems. Also, China macht das schon ganz richtig so. Mit ja, der zurückgehenden Geburtenrate.
Da haben wir auch drüber gesprochen, also es war so auch Teil dieses Gesprächs, dass diese Ein-Kind-Politik, dass die Leute, also das international, das ja total krass kritisiert wurde, dass aber in einem Land, wo halt zu dem Zeitpunkt halt und immer noch krasse Überbevölkerung herrschte und viel Armut und es vielen Menschen sehr, sehr schlecht ging und so weiter, was jetzt nicht nur an der Überbevölkerung lag, aber unter anderem, dass es da ja schon irgendwie auch so ein bisschen logisch ist und vernünftig. Und generell auf der Welt, wo jetzt irgendwie 7 Milliarden Menschen rumturnen, die alles immer nur schlimmer machen, dass es da ja auch, dass man da auch nicht unbedingt oder dass man da vielleicht mal drüber nachdenken könnte, ob das vielleicht so sinnvoll ist, die Bevölkerung noch viel größer zu machen, weil irgendwann ist halt auch nicht mehr genug Erde da, wo die ganzen Leute sein können. Oder es wird so eine dystopische Hive-Stadt quasi, wo dann auf hunderten Etagen die Menschen in Not und Elend leben.
Daniel ist aber schon bewusst, dass das, was an der Ein-Kind-Politik größtenteils kritisiert wurde, war, dass die Kinder, das eine Kind, was produziert werden sollte, größtenteils männlich sein sollte und dadurch einfach die Frauen sehr, naja, sagen wir mal so, wenn du ein Mädchen hattest, hättest du es auch besser abtreiben lassen können, weil das halt so gesellschaftlich als schlecht angesehen wurde. Du solltest halt ein Kind haben und das sollte im besten Fall auch noch ein Sohn sein. Und das ist halt das, was größtenteils im Fokus der Kritik in der Ein-Kind-Politik in China lag. Ich meine, gut, das beißt denen jetzt auch in den Hintern, weil deswegen haben die halt einfach eine tierische Überbevölkerung an Männern und dementsprechend geht auch die Geburtenrate von selbst zurück. Aber das ist halt schon eine sehr sexistische Policy, die da halt ins Leben gerufen haben damit.
Ja, wobei das sind ja zwei unterschiedliche Dinge, ne? Also klar greifen die dann an der Stelle ineinander, aber die Tatsache, dass es eine total misogyne Gesellschaft war, teilweise noch ist, und dass eben genau dieses Ding, dass es Ehre für die Familie bringt, wenn du einen Sohn hast, und dass es Schande für die Familie bringt, wenn du eine Tochter hast und so. Klar ist das absolut krank und verrückt und ja auch völlig unlogisch, weil wie du sagst, wenn überhaupt, dann braucht man ja mehr Frauen als Männer, um irgendwie die Gesellschaft am Laufen zu halten und die Bevölkerung nicht komplett aussterben zu lassen.
Das hast du jetzt gesagt.
Nö, das ist ja Tatsache, oder? Einfach weil...
Ja gut, aber mit deiner Aussage machst du es dann halt auch wieder so, das klingt dann halt auch vereinfacht wieder so, als würdest du sagen, ja, Frauen sind Brutmaschinen.
Oh Gott, das könnte man außer Kontext so zitieren. Aber ich habe ja gesagt, so rein logisch gedacht, jetzt mal völlig abgesehen von jeder Moral und jeder... Weiß ich nicht, jedem Gedanken.
Rein logisch gedacht sind Frauen Brutmaschinen. Du machst es gerade nicht besser, Daniel.
Nein, rein logisch gedacht ist, wenn einfach, weil Frauen Kinder austragen und weil wir da auch noch keine andere Lösung gefunden haben und eine Frau zur gleichen Zeit immer nur eins, im Ausnahmefall mal zwei oder drei Kinder in sich tragen kann, ein Mann aber jeden Tag viele Frauen theoretisch schwängern könnte, ne, ist es ja einfach für die Bevölkerung an der Stelle sinnvoller. Aber natürlich,
naja,
generell, es ist ja, wenn du der Natur ihren Lauf lässt, dann hast du ja ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Und das ist ja auch das, was du in der Regel willst. Beziehungsweise was du willst, ich rede mich gerade hier um Kopf und Kragen, aber dieser...
Ich wollte gerade sagen, weil ich wollte dich einfach mal reden lassen, weil so Aussagen wie Frauen bekommen Kinder ist halt auch schon, also da würdest du in den richtigen Blasen auch schon ordentlich aufs Maul für bekommen, einfach ja, gut, weil, so, weil du so halt tief. Von... Ja, es gibt, wir reden mittlerweile von Menschen mit Uterus. Daniel.
Okay. Ja, ich weiß. Ich weiß, aber und liebe Menschen mit Uterus und liebe andere sensible Menschen, seid mir da nicht böse, dass ich da mein Vokabular noch nicht zu 1000% irgendwie angepasst habe. Aber ich hab euch alle lieb und ich finde, jeder sollte jeden lieb haben und so weiter und der er sein möchte. Genau, aber worauf ich hinaus wollte ist, du, wenn man der Natur ihren Lauf lässt, hast du ungefähr gleich viele Männer und Frauen. Und das ist ja dann auch für die Sicherstellung der Bevölkerung und so weiter, ist das ja dann auch okay. Deshalb hätte man da ja eigentlich gar nichts dran drehen müssen, ne? Und die Tatsache, das war ja nicht nur in China so, das war doch auch in anderen Gesellschaften irgendwie so, dass dann teilweise Kinder, die nicht den Normen entsprachen, Kinder, die irgendwie zum Beispiel mit teilweise Behinderung oder so zur Welt kam, dass die dann zum Beispiel schon kurz nach der Geburt irgendwie umgebracht oder ausgesetzt wurden oder so. Also ich denke da irgendwie zum Beispiel ans alte Griechenland und so.
Deutschland zur Zeit des Nationalsozialismus, ja.
Das auch, ja. Jüngeres und näheres Beispiel auf jeden Fall, ja. Es ist doch eine total verrückte Welt, oder?
Es ist unsere Welt, Daniel. Es ist unsere Welt.
Ja. Aber ich bin sehr froh darüber, dass wir so langsam immer mehr, das haben wir auch schon öfters angesprochen, dass wir so langsam so anstrengend das manchmal sein kann, dazu versuchen, korrekt zu gendern und irgendwie inklusive Sprache zu benutzen und so weiter. So schön finde ich das auch, dass dafür langsam dass das Bewusstsein immer größer wird. Ich folge zum Beispiel auf Instagram Raul Krauthausen, das ist ein Aktivist für die Rechte von behinderten Menschen. Und der postet dann auch ganz oft Sachen, wo ich mir denke, oh shit, habe ich so noch nicht drüber nachgedacht. Also letztens ging es zum Beispiel darum, wie man darüber sprechen sollte, wie jemand mit seiner Behinderung lebt. Also zum Beispiel ist ja so ein geflügeltes Wort, jemand ist an den Rollstuhl gefesselt oder so, was ja nur total negativ konnotiert ist. Aber er hat dann zum Beispiel argumentiert, das ist ja eigentlich das Gegenteil. Für jemanden, der ohne die Hilfe eines Rollstuhls nicht gehen kann, bedeutet es ja total viel Freiheit und total viel Teilhabe, dass er eben den Rollstuhl hat und den benutzen kann. Und dementsprechend dann zu sagen, die Person benutzt einen Rollstuhl oder die Person sitzt im Rollstuhl oder so, ist dann die viel inklusivere und angenehmere Sprache.
Ja, es ist deutlich befreiender, jetzt auch, wo die Außengastro zu hat, da muss ich dir recht geben, zumindest in einigen Städten noch. Weil teilweise, kennst du das auch, wenn quasi der gesamte Bürgersteig einfach voll ist mit Stühlen und Tischen und sonst was von Außengastro und du... Als normal, also als Mensch, der halt laufen kann, da hast du kein Problem mit, aber dann, wenn du denkst, oh, da soll jemand mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl durch, ja, viel Glück.
Ja, genau, da spricht der Gute auch öfters drüber, dass halt Barrierefreiheit noch ein riesiges Thema ist und ja, ist interessant, dass du das sagst, weil hier in der Nähe hat gerade ein Café aufgemacht und ich denke darüber nach, die haben auch draußen Tische und Stühle stehen und damit ist auch der komplette Bürgersteig voll. Also da kommt jetzt auch keiner mit Kinderwagen, Rollstuhl oder ähnlichem mehr durch, da hast du absolut recht.
Ja, naja. Aber ich wollte auch nachfragen, heißt es nicht eigentlich Menschen mit Behinderung, wenn man richtig korrekt sein will? Anstatt du hast behinderte Menschen gesagt.
Ah, also ich habe ihm auch mal, also Raul Krauthausen auch mal zugehört in einem Podcast und der sagt, wie es ja bei ganz vielen Sachen ist, dass es natürlich Sache derjenigen, der betroffenen Person ist, wie sie genannt werden möchte und dass er es okay findet, von einem behinderten Menschen zu sprechen. Aber ich glaube auch, momentan gesellschaftlich benutzte, also akzeptierte ist Mensch mit Behinderung. Ja.
Okay. Ja gut, also aber kann man da nichts Allgemeingültiges nehmen, das ist natürlich auch interessant.
Ich habe halt auch, ne, was zum Beispiel schwarze Menschen angeht, habe ich schon oft bei Kindern erlebt, dass die dann, dass die dachten, man darf nicht sagen, jemand ist schwarz, weil das ja irgendwie auch eine Beleidigung ist oder so. Aber alle schwarzen Menschen, die ich kenne, finden es total okay, schwarze Menschen genannt zu werden. So, ich glaube... Da muss man einfach drauf achten und sensibel sein und wenn dann eben die betroffene Person einen darauf aufmerksam macht oder wenn man in Gesellschaft einer betroffenen Person ist, kann man die ja mal fragen, wie sie das ausgedrückt haben möchte, um sich nicht irgendwie ausgeschlossen oder beleidigt zu fühlen oder so.
Ja, definitiv. Ich glaube, das, was die Kinder da mit dem schlimmen Wort verwechseln, ist tatsächlich farbige, weil das ist ein Sprech aus der Kolonialzeit. Ja, wir in Deutschland hatten eine Kolonialzeit. Das wird gerne auch mal totgeschwiegen.
Alter, habe ich letztens tatsächlich noch zu recherchiert. Weißt du, was die Berlin-Konferenz 1884, weißt du, was da abging?
Ist das klausurrelevant?
Das ist, sollte auf jeden Fall fucking klausurrelevant sein. Das sollte absolut etwas sein, wo wir viel mehr in unserer allgemeinen Schulbildung drüber erfahren, finde ich. Also zumindest in meiner eigenen wurde das sträflichst vernachlässigt. Bei der Berlin-Konferenz 1884 trafen sich verschiedene europäische Kolonialmächte, also ne, Frankreich, Spanien, England.
Belgien war, glaube ich, auch ganz groß, oder?
Die Niederlande und Moment, ich komme immer durcheinander. Es sind die Niederlande. Holland ist das Gebiet und die Niederlande ist die Nation, ja?
Exakt, ja.
Ja, okay. Die Niederlande und eben auch Deutschland, ich weiß nicht, ob Belgien dabei war jetzt, trafen sich, um unter sich die Kontrolle über verschiedene afrikanische Länder aufzuteilen. Und ich finde, dieses Treffen und diese ganze Aktion ist so absolut symbolisch für die Absurdität dieser ganzen Kolonisierungsgeschichte, dass sich verschiedene Vertreter verschiedener europäischer Staaten treffen, da war nicht ein Afrikaner dabei, um darüber zu reden, wie es wem welches afrikanische Land gehört. Das sagt doch alles, was man über diese Denke und diese Zeit wissen muss, finde ich.
Ja, sagt das jetzt noch den Briten in Bezug auf Indien oder den Amerikanern in Bezug auf, naja, und
Amerika.
Ich könnte jetzt auch noch ein sehr aktives politisches Beispiel nehmen, aber ich bin mir unsicher, ob wir uns nicht daran die Finger verbrennen.
Oh Jesus, bitte nicht, ja.
Ich sag einfach nur mal, es befindet sich gerade in den Nachrichten und
genau, wer mehr dazu wissen will, googelt's mal.
Ja, bitte. Es ist tatsächlich ein sehr schwieriges Thema und ich fühle mich nicht befugt genug, um auch nur irgendwas darüber gerade loszulassen.
Ja, absolut. Das ist ja auch so ein komplexes Thema, was seit so langer Zeit akut ist und halt jetzt gerade nur, was heißt nur, aber jetzt gerade nochmal aufgeflammt und deshalb wieder in den Medien ist, aber das ist ja schon ganz lange akut und so komplex und so viele Faktoren, die damit reinspielen, da möchte ich auch auf keinen Fall irgendwas zu sagen.
Wir reden gerne über Sachen, über die wir keine Ahnung haben, aber das ist tatsächlich wirklich so ein Pulverfass, da wollen wir nicht reinschießen.
Ich bin auch stolz auf uns, dass wir es geschafft haben, dieser Patrone auszuweichen, anstatt uns da voll reinzustürzen.
Naja, ich habe Implikationen gemacht, die schon in eine Meinungsrichtung deuten, ohne dass ich sie klar ausspreche, sagen wir so.
Ja, aber solange es dabei bleibt, kannst du vor den Richter treten mit den Worten, ich habe ein absolut reines Gewissen.
Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt.
ich weiß jetzt endlich übrigens, woher das kommt.
Moment, du hast nicht das beste Lied des Jahres bisher gehört.
Doch, habe ich, aber es ist noch nicht so lange her, dass ich es zum ersten Mal gehört habe.
Ah, okay.
Und bin sehr froh, dass ich es gehört habe, weil es ein fantastischer Song ist. Ist das auch der Titel?
Ja.
Ja, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt von Danger Dan, ne?
Ja. Album ist auch, ja, ich würde jetzt nicht sagen, ähnlich empfehlenswert. Es hat auch ein paar nette politische Spitzen drin, muss ich sagen. Eins auch tatsächlich, wo er über seine Schulzeit so ein bisschen redet.
Ist doch auch ein Song explizit über Schule und Lehrer,
genau,
und so weiter. Ja, sehr gut.
Und auch ein weiteres, ich glaube, es heißt Das böse Buch oder so, wo über politische Geschehnisse des letzten Jahres berichtet wird in Bezug auf die Querdenker-Szene. Mhm. Und er quasi von einem Verlag abgewiesen wird, weil der Roman viel zu schwachsinnig ist.
Aber er nur die Realität abbildet des,
der letzten Jahre.
Ja, ja. Ja, das ist also, ich war überrascht, wie lyrisch hochwertig und intelligent und gleichzeitig unterhaltsam die Songs sind tatsächlich, weil ich mit dem Künstler vorher gar nicht so mich auseinandergesetzt hatte.
Nee, tatsächlich ich auch nicht. Dann habe ich mal ein bisschen in Antilopengang auch reingehört und fand da auch ein paar Lieder tatsächlich gar nicht mal so verkehrt. Auch seinen Kollegen Kolja, davon habe ich mal einige Einzellieder angehört, die waren auch ganz nett. Am meisten ist, also sie haben tatsächlich ein Bonusalbum zu einem ihrer letzten Alben veröffentlicht, das hieß Atombomben auf Deutschland, in dem sie Punk-Versionen ihrer Lieder auf eines vorherigen Albums gemacht haben, und die Punk-Version von Beate Zschäpe Hurt You Too gefällt mir richtig gut, muss ich sagen, ballert richtig gut rein.
Oh Gott, also allein wegen des Titels möchte ich mir das mal anhören.
Ja, ist auf jeden Fall empfehlenswert. Also man muss es natürlich auch mögen, man muss die Art von Rap mögen. Ich habe einem Kumpel von mir gezeigt und er meinte, ja, das ist zwar nett, aber wirkt deutlich harmloser als so ein KIZ zum Beispiel. Ja. Was ich auch in gewisser Weise nachvollziehen kann, aber höre ich mir halt trotzdem ganz gerne an eigentlich.
Ja, aber es muss ja auch nicht immer, ist ja harmloser, ist ja auch nicht immer schlechter, ne?
Nein, definitiv nicht. KIZ höre ich mir auch ganz gerne an, aber da muss ich auch noch das neueste Album nachholen. Das habe ich mir auch noch nicht angehört. Also das neueste Album kommt irgendwann Ende letzten Jahres raus oder so.
Mhm. Ja, deren wahrscheinlich berühmtester Song, Hurra, die Welt geht unter, hat auf jeden Fall einen besonderen...
Ach so, ich dachte, Hurensohn.
Der im Mainstream und im Radio bekannteste Song.
Ja, ich weiß gar nicht, ob der so viel im Radio gelaufen ist, um ehrlich zu sein, weil der läuft zum Beispiel nicht mehr im Radio.
Hurensohn aber auch nicht.
Hurensohn aber auch nicht, aber ich glaube, das ist der deutlich bessere Hook. Also, ich weiß nicht, ich glaube, das ist so eingängig, du Hurensohn, ich mache Party auf deinem Grab.
Oh Gott, ist auf jeden Fall auch sehr zitierbar.
Ja, definitiv.
Oder sag mal, zitierbar, nicht zitierfähig, ne?
Quotable. Zitierfähig ist, wir sind kein Germanistik-Podcast, das ist jetzt schon mal klar.
Aber wir können ja mal so ein Spin-off-Germanistik-Podcast machen.
Oh nee, bitte nicht.
Da müssten wir uns vorbereiten, das geht nicht.
Nee, das ist noch nicht mal das, aber selbst wenn wir uns vorbereiten, sehe ich jetzt schon, dass wir uns an drei Ecken nicht ganz rein werden, und dann bräuchten wir noch so einen Notar in der Ecke, so einen Fact-Checker in der Ecke, der auch wirklich nachguckt, ob wir richtig recherchiert haben.
Und der hätte richtig viel Arbeit,
ey. Oh Gott, ey.
Der wird sich seine kleinen Fingerchen wundtippen.
Ich weiß auch gar nicht, worum man im Germanistik-Podcast reden sollte. Ist es dann sowas wie das literarische Quartett oder sowas?
Genau das, ja. Oder wir könnten halt, wir nehmen uns jede Woche, nehmen wir uns ein Thema vor, zum Beispiel den Nominativ. Das ist dann das Thema für eine Folge. Und da wird dann über alle wunderbaren Facetten dieses Kasus gesprochen.
Geh nie tief ins Wasser, weil da tief ist.
Oh Gott im Himmel, ja.
Ja.
Aber das ist doch eigentlich auch nur ein schlechter Wortwitz. Das ist ja jetzt nicht eine Eselsbrücke, um sich irgendwas besser merken
zu können. Ich weiß. Ne? Ja. Das ist ja das Geniale daran.
So wie, weiß ich, Hishi it das S muss mit oder so. Das reimt sich zwar, aber das erklärt einem ja tatsächlich auch eine wichtige Tatsache der englischen Sprache.
Ja, oder gibt's mehr solche Sätze? Ich weiß gerade gar nicht.
Ich auch nicht, so merkst
du. 333 bei Issos Keilerei oder 753 rumschlüpft aus dem Ei.
753, ne?
Ja.
Ja. Ist ja das auch super zu merken, weil 753 immer zwei weniger.
Ja. Ja. Obwohl wir gerade schon bei Liedern waren, 333 ist auch ein sehr gutes Lied.
Von Florentin Will und Lars Paulsen.
Ja. Es ist quasi das perfekte Ding zwischen Ballermann-Hit und Geschichtsunterricht.
Ja. Hast du übrigens gesehen, es gibt jetzt im Rocket Beans Shop kleiner Werbeblock an der Stelle. Werbung. Und zwar
Werbung.
Gibt es jetzt im Rocket Beans Shop ein... Es gab ja immer... Florentin Will hatte ja oft ein T-Shirt mit einem Toastbrot an.
Ne? Na, man das weiß nicht, ob das ein Trostbrot oder ein Zwieback war. Das okay, ist weit umstritten.
Auf jeden Fall ein Weizengebäck. Und jetzt gibt es ein T-Shirt im Rocket Beans Shop. Auf dem T-Shirt ist zu sehen ein Toastbrot, was ein Florentin-T-Shirt trägt.
Ist mir zu Meter.
Ah, das ist schon fast Inception, aber ich finde es sehr gut.
Ja, ich überlege auch immer noch, also ob ich von mir selbst rechtfertigen kann, dass ich über 20 Euro dafür ausgebe.
Für dieses T-Shirt, von dem ich gerade sprach?
Ja, weil ich glaube, das kostet 22,95 oder so und es ist eigentlich dumm, aber irgendwie auch witzig.
Es ist so witzig, also ich weiß ja, ich bin ja auch irgendwie schon lange eigentlich raus aus der Zeit von Fun-Shirts und ich finde es schwierig, wenn erwachsene Männer in Fun-Shirts rumlaufen. Aber
von dir selber.
Na, es gibt ja so verschiedene, also ich meine, mit Fun-Shirts meine ich jetzt nicht so, weil sie ein Band-T-Shirt oder irgendwie irgendwas Cooles, wo dann metamäßig noch ein Joke drauf ist oder so. So wie zum Beispiel, ich habe in letzter Zeit oft Joko und Klaas gesehen und Klaas hat öfters mal sein Hooligans gegen Satzbau Sweatshirt an. Und solche Sachen, sowas finde ich dann noch cool, aber dann so einfach irgendwie so Jokes, weiß ich nicht. Aber ich glaube sowas, das ist halt bescheuert genug und nischig genug, dass Leute, die es nicht kennen, die gucken sich das halt an und denken sich, hä, was ist verkehrt mit dir? Und aber so ein paar Leute werden dir bewundernd und wissend zunicken auf der Straße.
Ja, null.
Nein, das glaube ich nicht. Oder? Ja, ich mein, weiß du ich hast nicht. Ja, du hast ja so ein paar Rocket Beans T-Shirts, die du ja auch gerne mal trägst. Hast du da noch nie eine Begegnung mit gehabt auf der Straße oder irgendwo in der Kneipe oder so, dass jemand sagte, ah, Rocket Beans, geil oder so?
Nee. Also ich hatte das mal auf der Arbeit tatsächlich, als ich was...
Hallo Hund.
Nun. Heute mit Hundeeinlage. Nee, tatsächlich, lustigerweise, ich habe was an die IT-Abteilung geliefert einmal und da hat einer mal das Rocket Beans T-Shirt erkannt.
Natürlich. Der hat's erkannt, der hatte nicht selber eins an, sondern hat deins erkannt.
Ja, genau. Okay. Und meinte so, cool, Rocket Beans, yeah. Ja. Und seitdem trage ich nur noch Arbeitshemden. Nein, aber...
Weil du nichts zu tun haben möchtest mit den Pöbel.
Ja, mit den Kretins. Nee,
sind die
aber
auch im Keller?
Die sind tatsächlich im Keller.
Holy shit.
Die waren vorher in der ersten Etage, aber jetzt sind sie im Keller. Frag mich nicht, wieso.
Oh das Gott, weil der Typ, der Chef die IT-Crowd gesehen hat und dann die verlegt hat.
Ja gut, aber lustigerweise auch im dritten Untergeschoss.
Oh mein Gott, wirklich? Da, wo wirklich niemals die Sonne hinscheint. Oh Gott, die Armen.
Nee, aber ja, was soll ich sagen? Aber so auf der Straße hatte ich tatsächlich noch keine Begegnung, so wo das aufgefallen ist und und irgendwie gesagt wurde, hey, cooles T-Shirt oder so. Das hatte ich, das habe ich generell mit keinen T-Shirts. Also ich habe selten das Gefühl auf der Straße, dass Leute einen ansehen und sagen so, ja, cooles T-Shirt. Ich habe auch das Gefühl, wo du gerade eben meintest, so Band-T-Shirts sind cool. Ich glaube, das ist die boomerigste Meinung, die du bisher heute geäußert hast.
Das kann gut sein, ja. Ist das so ein Boomer-Ding? Weil, ich weiß nicht, weil guck mal, das ist ja überhaupt nicht Boomer, weil seit nicht allzu langer Zeit, also vor allem nicht zu meiner Boomer-Zeit, als ich jung war und noch nicht so bärtig, aber erst seit kurzem, ne Moment, wie baue ich diesen Satz jetzt? Also, ich fange nochmal von vorne an. Als ich noch jung war, gab es etwas nicht, aber das gibt es heutzutage und dementsprechend bekommt das die heutige Jugend und seit irgendwie ein paar Jahren auf jeden Fall mit, nämlich, dass es in den mainstreamigsten Klamottenläden, also ne, H&M und C&A und ich glaube sogar Primark und so teilweise, gibt es ja Bandshirts von AC/DC und Nirvana und weiß ich nicht, sogar Heaven Shall Burn und so Nischenzeug. Und dementsprechend ist es voll nicht nischig oder boomerig, ein Bandshirt zu tragen, sondern mega Mainstream.
Ja, aber dennoch Boomer. Also Boomer hat ja nichts mit nischig oder mainstreamig oder sonst was zu tun. Boomer ist ein ein Lebensstil.
Ja gut, aber der wird ja nicht mit jungen Leuten von heute assoziiert.
Boomer ist mittlerweile über den Begriff des Alters hinaus, Daniel. Boomer ist mittlerweile mehr als ein, du bist ein Babyboomer.
Boomer transzendiert Zeiten und Generationen.
Ja, Boomer ist mittlerweile eine Lebenseinstellung schon fast.
Boomer ist immer für dich da, egal wie alt du biologisch bist.
Ja.
Okay.
Ja, du gut, bist Boomer, dann, du kommst in eine Biotonne.
Dann habe ich halt, kenne ich halt viele 12-jährige Boomer auf jeden Fall.
Ja, ich meine, gut, bei denen, die wissen es halt nicht besser. Also, weil, ich habe doch keine Ahnung. Daniel, was treibst du dich bei so jungen Leuten rum? Das ist doch, also jetzt mal ohne Scheiß, du kannst dich, wobei auf dem Spielplatz sind keine 12-Jährigen mehr, aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß, seit der Unterlassungsklage sollte ich darüber auch nicht im Podcast reden, aber naja, was will man machen?
Ja, aber gibt's wirklich 12, also sind Bandshirts wirklich so beliebt bei 12-Jährigen, aber auch die alten Bands, so Guns N' Roses und Rolling Stones und so ein
Gedöns? Gerade die, weil, und das ist, mir halt schon oft passiert, dass ich dann, weiß ich nicht, dass ich halt so einen jungen Menschen, also ne, im Arbeitskontext, jetzt, ich laber nicht irgendwelche Kinder auf der Straße an, dass ich einen jungen Menschen mit einem, weil zum Beispiel AC/DC-Shirt sehe oder so, und dann frage so, ja, cooles T-Shirt und so, was hältst du denn von der Band? Und dann der kommt zurück, hä, was für eine Band? Also, dass die wirklich, die tragen dieses T-Shirt einfach, weil es cool aussieht, weil das Design vielleicht schön ist oder so. Aber die wissen noch nicht mal, dass das eine Band ist, geschweige denn, dass die irgendeinen Bezug zu dieser Band haben oder das tragen, weil die Fan sind oder so.
Das heißt, seitdem gehst du zu denen und sagst so, ach ja, du trägst ein T-Shirt, nenn mir 5 Songs.
Genau, das wäre auf jeden Fall eine Boomer-Aktion. Aber zum Beispiel auch Metallica. Vielleicht hat sogar mit denen angefangen, dass die, Nirvana.
Ja,
Nirvana
definitiv.
Waren die ersten Shirts, die Mainstream gegangen sind, aber dann kam Metallica nach.
Echt? Ich finde, Metallica ist weitaus schneller und hat sich weitaus mehr verbreitet als, allein schon, weil Nirvana halt am Anfang so ein Nischending war, wenn wir mal ehrlich sind. Das ist also, Nirvana war ja nie so die, also klar, die waren irgendwie auch erfolgreich, aber das ist halt irgendwann einfach passiert. Aber ja. Metallica waren halt irgendwie immer da.
Das stimmt, und die sind ja auch irgendwie immer noch da, ne?
Ja, klar, die haben ja auch hier, ich glaube, war es letztes Jahr, S&M 2 rausgebracht?
Ja, aber das ist, weiß ich nicht, da bin ich dann auch irgendwann rausgewachsen und habe mich da auch nicht mehr so für interessiert. Gibt's so eine Band, der du, seit du sie kennst und dass sie jetzt irgendwie, weiß ich nicht, viele Jahre her ist, immer treu gefolgt bist?
Definiere viele Jahre.
Sagen wir so, weiß ich nicht, so mindestens so 5 bis 10, sagen wir mal. Machen wir es mal einfach.
Also 5 müsste ich auf jeden Fall hinkriegen. 10 wird ein bisschen schwieriger. Ich mag zum Beispiel sehr gerne die Gruppe London Grammar. Die haben jetzt letztens erst ihr neues Album rausgebracht. Und die haben auch bisher nur 3 Alben draußen. Die stammen aus England und ist halt, ich weiß gar nicht, wie man die Musik so beschreiben würde. So, es ist irgendwie poppig, aber halt auch sehr, weiß ich nicht. Es ist nicht wirklich Pop, aber es wird, glaube ich, eher in die Pop-Schiene gedacht, so dieses Alternative-Pop-Gedöns, weiß ich nicht.
Post-Pop.
So ein bisschen, so dieses düstere und etwas mehr reinerer Gesang, aber auch mit elektrischen Tönen drin und ich kann das schwer einordnen, bin ich ganz ehrlich.
Ja, aber die Band ist jetzt auch nicht so unbekannt. Ich glaube, da können die Leute sich was drunter vorstellen.
London Grammar ist nicht unbekannt, ernsthaft jetzt?
Also der Name sagt mir auf jeden Fall was. Ich habe auch schon den einen oder anderen Song gehört.
Echt krass, okay. Ich dachte, die wären halt wirklich komplett unter dem Radar. Da muss ich wohl was Neues suchen. Nein. Aber, die hatte ich jetzt tatsächlich auch eher so als so was Kleines wahrgenommen, die halt auch ihre Fanbase haben, aber das halt auch eher so ein kleiner Kern ist. Ansonsten tatsächlich auch seit mehreren Jahren zumindest, also nicht seit Anfang, seitdem es die gibt, aber von denen besitze ich auch momentan, meine ich, alle Alben, ist Churches tatsächlich. Finde ich auch sehr schön. Ist halt auch genau die Art von Popmusik, die ich eigentlich total gerne mag. Ansonsten würde ich Sabaton so halb zählen, wenn man jetzt den True Metal gedönst, wobei True Metal ist jetzt auch sehr schwierig bei, ich glaube, es ist Speed Metal. Es ist schwierig, die Kategorisierung, Alter, oder, naja, auf jeden Fall, so in die Richtung gehend, aber auch wenn ich da jetzt auch eher den neueren Alben stärker folge und auch der Meinung bin, dass da aber auf alten Alben teilweise so ein paar Schnitzer drin sind und auch so Songs, die nicht so ganz ballern und erst seit ein paar Jahren, die so richtig eigentlich richtig, richtig gute, runde Alben abliefern. Ja, und ich verfolge Metallica tatsächlich immer noch. Also ich habe das einzige Album, was ich mir tatsächlich nicht gekauft habe, war Hardwired to Self-Destruct. Das habe ich bis heute auch noch nicht komplett durchgehört, obwohl ich es in digitaler Form tatsächlich besitze, weil ich meinem Bruder mal zum Geburtstag das geholt habe und bei Amazon gab es das gratis dann digital dazu und ich dachte mir, ich höre es mir irgendwann mal an. Aber Metallica-Songs sind scheiß lang und deswegen gab es dann auch nie wirklich eine Zugfahrt, wo du das komplette Album durchhören konntest und dementsprechend ist das halt immer noch so ein bisschen auf der Warteliste. Aber S&M2 habe ich mir zum Beispiel geholt, das fand ich eigentlich auch recht nett. Leider sehr viel Wiederholungen gegenüber S&M1, weil halt auch einige Songs da nochmal vorkommen, was ich halt absolut nicht nachvollziehen kann, weil wenn du nochmal ein Orchester hast, dann hol dir doch einfach auch mal ein paar andere Songs da mit rein. Natürlich auch ein paar neuere, die es damals zu S&M-Zeiten auch noch nicht gab. Zum Glück nichts von Saint Anger. Ja, aber ansonsten wüsste ich gerade auch nicht. Also, ich schaue gerade auch so ein bisschen in meine CD-Sammlung. Ich meine, Queen ist eine Band, die mag ich halt sehr gerne, aber da bin ich halt auch sehr spät erst zugekommen und die gibt's ja in der Form auch nicht mehr wirklich. Ja, weiß ich nicht, gibt's bei dir Bands?
Ja, genau, darauf wollte ich nämlich hinaus, weil ich würde so oder hätte ganz lange zum Beispiel Tool als meine absolute Lieblingsband bezeichnet, aber ich habe halt angefangen, die zu hören. Da kam Lateralis raus und da habe ich das halt hoch und runter gehört und die Alben, die es halt bis dato schon gab, und zwar auch alle tatsächlich, bis inklusive das irgendwie Indie-Zeug und die B-Seiten und so weiter. Und dann kam 10.000 Days, das habe ich auch noch so halb gehört. Und dann, also ich hab's ein bisschen gehört, aber nicht mehr so gefeiert. Und dann kam halt irgendwie, ich glaube, 14 Jahre nichts. Und dann kam das aktuelle Album, dessen Name mir gerade noch nicht mal einfällt. Und ja, da bin ich dann irgendwann wirklich ausgestiegen. Und bei anderen Bands auch. Also weiß ich nicht. Ich habe halt auch, das ist mir tatsächlich aufgefallen, dass ich in den letzten vielen Jahren, also dass ich irgendwann aufgehört habe, so Musik richtig zu verfolgen. Und bin dann, also mein Musikgeschmack ist so ein bisschen stehen geblieben. So auf dem Stand von, weiß ich nicht, so Anfang bis Mitte 20. Die Sachen, die ich zu der Zeit gehört habe, und das war halt irgendwie, das war viel Metal und Hardrock und 80er-Zeug und so ein bisschen Hip-Hop und so weiter. Und das sind halt immer noch die Sachen, die ich heutzutage höre, wenn ich mir dann mal bewusst Musik anmache und dann halt durchs Musikmachen selber und durch den Gesangsunterricht dann irgendwie mal so ein paar Pop-Sachen oder so ein bisschen softerer Rock und so weiter. Aber ansonsten ist es wirklich so, dass mein Musikgeschmack da so ein bisschen stehen geblieben ist. Und nicht nur der Geschmack, sondern tatsächlich auch, es sind einfach die gleichen Songs und die gleichen Bands und so weiter, mit wenigen Ausnahmen, die ich seitdem halt immer wieder höre. Das ist, ja, weiß ich nicht. Für jemanden, für den das mal voll wichtig war, immer neue Musik zu entdecken und so weiter, ist das schon komisch.
Ja, passiert, ne? Man wird halt auch alt.
Ja, und hat dann irgendwie, ja, weiß ich nicht, andere Prioritäten oder so. Aber das ist halt so witzig mit, ich erinnere mich, wie ich mit 17, 18 im Zug saß, auch noch mit 20 und irgendwie auf meinem Discman oder gerade auf dem ersten MP3-Player oder so Musik gehört habe und das halt mir so extrem viel bedeutet hat. Und heutzutage höre ich halt wirklich ganz selten mal bewussten Musik.
Ich hatte damit seit jeher Probleme. Also tatsächlich weiß ich von vielen Songs auch immer noch nicht den genauen Hintergrund oder den Songtext, die ich mir gerne anhöre. Also das ist eine Lüge natürlich. Die Songs, die auch bei mir auf- und abspielen, da setze ich mich dann schon ein bisschen mehr mit auseinander. Ja, aber tatsächlich Boah. Fühle ich irgendwie. Also ich entdecke halt immer noch wieder neues Zeug, so ist nicht. Aber das ist dann auch eher durch so Zufälle oder so, dann stolper ich da drüber und dann höre ich mir ein Lied an und dann denke ich mir halt auch immer so, okay, hörst du denn mal mehr an, ob da auch noch mehr Überschnittspunkte sind, die dir gefallen. Ja, und das war's dann auch so ziemlich. Mir ist gerade tatsächlich noch eine weitere Person, eine Einzelperson eingefallen, die ich über die Jahre so ein bisschen verfolgt habe, beziehungsweise aber auch nicht seit dem Anfang ihrer Karriere, sondern halt so ein bisschen erst mit dem ersten Album, das sie rausgebracht hat und ihrem bisher auch einzigen Album, Emma Blackery, ist immer noch YouTuberin, hat dann auch teilweise immer wieder zwischendurch Musik gemacht, und die höre ich mir eigentlich auch relativ gerne. Also die bringt jetzt auch ein paar neue Songs raus, hat jetzt auch eine neue Single namens Brutus rausgebracht. Ist halt auch, also früher war es mehr rockiger, jetzt ist tatsächlich mehr so in die poppigere Richtung, aber das finde ich auch richtig gut. Ich finde, ihr erstes Album Villains war das, was für mich damals, gefühlt war das, was Taylor Swift mit dem Album... Ja, okay, jetzt muss ich mir kurz nachdenken. Wie hieß das denn nochmal da? Das, wo jetzt Look What You Made Me Do drauf war. Ich weiß nicht, ob das Album genauso hieß. Ich glaube nicht. Ich glaube, Rumors hieß es, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Aber ich kann mich auch irren. Warte mal, ich schau mal eben kurz nach.
Dim, 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 dim.
So.
Dip, di, dip, di, dim, dim, dim. Du, 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 du.
Reputation, so, nicht Rumors, sondern Reputation, es war irgendwas mit R, wusste ich's doch. Aber auf jeden Fall, Reputation sollte halt dieses düstere Album sein, mit diesem dennoch poppigeren Ton, und das hat für mich so gar nicht funktioniert, und dann kam halt dieses Album Villains, und das kann ich mir bis heute rauf und runter anhören, das ist einfach eine super Produktion. Also, ist für mich halt de facto eines meiner Lieblingsalben überhaupt.
Aber auch mehr so Pop, Pop-Rock, Soft-Rock.
Es ist mehr poppig. Also es gibt ein paar Songs, wo du halt ganz klar merkst, so wo sie ihre Inspirationen hat. Also ein Song klingt halt so, wie ein Churches-Song sich anhören würde, unter anderem, was ja nichts Schlechtes ist, weil es sind halt verschiedene Stile, die aufeinandertreffen. Und natürlich pickt man sich da immer wieder ein bisschen was raus, aber es wirkt halt nicht wie eine Kopie, es wirkt halt nicht wie Churches zu Hause, sondern es wirkt halt schon wie das eigene Ding. Die Songs sind halt auch unterschiedlich genug, so dass es nicht sich so anhört, als hättest du einfach, ja, spiel denselben Song nochmal. Nein, das ist jetzt aber ein anderer. Also die haben halt schon alle ihre eigene Identität, und das gefällt mir halt sehr gut.
Nice. Ja, das ist doch eine ganze Bandbreite an Musikempfehlungen, liebe ZuhörerInnen. Damit dürft ihr jetzt fröhlich die nächsten 2 Wochen verbringen. Das kommt dann alles im Test dran in 2 Wochen. Und dementsprechend auch bitte die Lyrics auswendig lernen und auch die Diskografie der entsprechenden Bands. David und ich verabschieden uns an der Stelle, wünschen euch eine gute Zeit und melden uns bald wieder. Auf Wiedersehen.
Bis bald. Tschüss.
Das ist richtig schlimm.
Ha 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 ha!